Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Vom 17. Juni bis 2. Juli wird der 10. FIFA Confederations Cup ausgespielt, in diesem Jahr in Russland, also sozusagen als Generalprobe für die WM 2018 dann an gleicher Stelle. Die Mini-WM also als Testlauf vorab und das in mehreren Bereichen natürlich erst einmal, um kritisch zu checken, wie gut Russland denn gewappnet ist für das Großevent im nächsten Jahr. Wie ist es um die Infrastruktur bestellt? Funktionieren die Abläufe in den Stadien bereits? Greifen die Sicherheitskonzepte? All das Fragen, die natürlich dann im Mittelpunkt des Interesses stehen. Dann gibt es aber selbstverständlich noch weitere Gründe, kritisch nach Russland zu schauen. Die vielen rechtsextremen Fußballfans, die Annexion der Krim, die Wirtschaftskrise, die es eigentlich nicht zulässt, 30 Milliarden Euro für eine WM auszugeben. Und über allem steht natürlich die Frage, wie ist es dort um die Pressefreiheit bestellt? Auf all diese Fragen werden wir in diesem Special zum Confed Cup hier auf meinsportradio.de eingehen. Wir sprechen dazu gleich mit dem Leiter des ZDF-Studios in Moskau, mit Wienand Wernicke. Aber natürlich betrachten wir hier in der Sendung auch die sportliche Seite des Events, denn auch die 8 beteiligten Mannschaften testen den Ernstfall. Jogi Löw nutzt den Confed Cup für Experimente. Mit einem jungen Kader voller Newcomer wird er nach Russland fahren, sozusagen als Optionstest für die Zukunft. Das sagt zumindest der ZDF-Experte Sebastian Kehl. Der wird uns auch gleich hier in der Sendung Rede und Antwort stehen. Und dann machen wir im dritten Teil dieses Specials der Sportshow zum Confed Cup auch noch den Kadercheck. Zusammen mit unserem internationalen Fußballexperten Max Hubert schauen wir uns die Kader der 8 Teams ganz genau an, schätzen ihre Qualitäten ein. All das also heute hier im Confed Cup Special der Sportshow mit mir, mit Malte Asmus.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de.
Der Confed Cup 2017 in Russland, am Samstag geht's los. Wir widmen diesem Event ein Special der Sportshow hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus. Und bevor wir uns der rein sportlichen Seite des Confed Cups zuwenden, schauen wir erstmal auf die Themen, die über allem schweben. Sport und Politik soll man ja eigentlich trennen, sagen viele. Ist aber nicht möglich, wenn ein Staat wie Russland, der immer wieder mit Korruptionsvorwürfen und Menschenrechtsverletzungen von sich reden macht, Austragungsort eines solchen Wettbewerbs ist. Der DFB hat durch Präsident Reinhard Grindel angekündigt, den Confed Cup auch für politische Vorstöße zu nutzen und unter anderem auch die Menschenrechtssituation und die Einschränkungen der Pressefreiheit kritisch beäugen zu wollen. Dazu soll auch die Nationalmannschaft dann vor Ort eingebunden werden in solche gesellschaftspolitischen Aktivitäten, die der DFB dort starten will. Was sich Grindel da genau vorgenommen hat, werden wir dann mal beobachten, vor allen Dingen, wie dann eben auch die Umsetzung durchgeführt wird. Genau beobachtet wird diese Lage in Russland derzeit vom ZDF-Studioleiter in Moskau, von Wienand Wernicke. Und mit dem haben wir uns vorab über die Situation vor Ort in Russland unterhalten. Herr Wernicke, ist im Land eigentlich schon sowas wie Vorfreude auf die Fußball-Highlights in diesem Jahr und dann natürlich im nächsten Jahr auf die WM zu spüren?
Es gibt hier in Moskau einen zentralen Platz, an dem eine große Uhr mit einem Countdown hängt. Und man findet in den letzten Tagen immer mehr Plakate und Werbetafeln im Stadtbild. Auch im russischen Fernsehen laufen jetzt die Trailer. Das heißt, im täglichen Leben versucht Russland schon, eine Vorfreude zu zelebrieren oder zu erzeugen. Und dennoch, fragt man die Russen selbst auf der Straße nach Vorfreude oder Erwartung, stellt man fest, großes Interesse, gar Begeisterung oder erst recht Euphorie sind nicht oder nur wenig vorhanden. Und das so kurz vor dem Beginn des Confed Cups. Das gilt erst recht für die WM im kommenden Jahr. Die meisten Russen haben wohl ganz einfach andere Sorgen.
Die WM ist Putins Prestigeprojekt. Wie wichtig ist für ihn vor diesem Hintergrund ein reibungsloser Verlauf des Confed Cup?
Wie das bei Prestigeprojekten in Russland immer ist, sie müssen und sie werden noch klappen. Dafür sorgt die politische Führung des Landes, denn der Erfolg des Confed Cups, also was Organisation angeht, Sicherheit, technische Ausstattung und so weiter, das alles sagt ja etwas über den Zustand des Landes unter Präsident Putin selbst, über die Bedeutung des Landes international, so zumindest sieht das der Kreml. Und insofern wird das stabsmäßig über die Bühne gehen, koste es, was es wolle.
Russland plagen massive finanzielle Schwierigkeiten, die Währung verfällt, die Inflation galoppiert davon, die Einnahmen aus dem Gas- und Ölgeschäft, die sinken dramatisch. Wie kann sich das Land eigentlich einen Confed Cup bzw. dann überhaupt die WM im nächsten Jahr, die ja noch viel teurer sein wird, leisten?
Daran zweifelten in den vergangenen Jahren der Vorbereitung viele. Man habe andere Sorgen, hieß es, Stichwort Gesundheitswesen, Rente, Schulen und so weiter. Doch mit der Stabilisierung des Ölpreises und der damit auch verbundenen Stabilisierung des Rubels sind diese Stimmen leiser geworden. Nicht zuletzt allerdings wohl auch deshalb, weil die Warnungen und Kritiken an dem Projekt einfach ergebnislos verhalten.
Kostenexplosion, Korruption und die Menschenrechtsverletzung. Im Ausland hagelt es teilweise heftige Kritik an der Vergabe der WM nach Russland durch die FIFA. Wie gehen die Russen selbst mit dem Mega-Event trotz der Missstände im eigenen Land um?
Von offizieller Seite wird wie immer bei Kritik an Russland darauf verwiesen, dass es anders wohl viel schlimmer sei, Stichwort Katar. Und Korruption ist etwas im Land, das nach Auffassung vieler Russen beinahe normal ist, ein Eindruck, der bei ihnen entsteht, weil Korruption alltäglich erscheint. Ob im Krankenhaus, bei der Polizei, den Behörden, alles lässt sich mit Extrarubeln besser und schneller lösen. Großes Interesse an den Fußballturnieren will auch deshalb nicht richtig aufkommen.
Nicht nur in Katar gibt es beim Bau der WM-Stadien fragwürdige Arbeitsbedingungen. Jetzt hat auch die FIFA offenbar Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Bau des WM-Stadions in St. Petersburg eingeräumt. Was genau ist dazu bekannt?
Laut FIFA haben bei dem Bau in St. Petersburg nordkoreanische Arbeiter unter oft entsetzlichen Bedingungen leiden müssen. Die Rede ist von eisigen, überfüllten Schlafcontainern. Die Pässe der Arbeiter seien konfisziert worden. Ein Großteil des Lohnes sei einbehalten und dann direkt an die Regierung in Nordkorea geflossen. Allerdings sei bei einer erneuten Inspektion im März in St. Petersburg alles in Ordnung gewesen. Vielleicht haben es die Inspekteure einfach auch nicht gesehen. Russland selbst dementiert alle Vorwürfe. Das Ganze sei Teil einer Informationskampagne, so das Außenministerium. Das Thema sei Teil eines politischen Drucks gegen Russland. Es sei pure Propaganda.
Für großen Wirbel hat die Ankündigung Russlands gesorgt, Journalisten beim Confed Cup dürften nur über das rein Sportliche berichten und nicht darüber hinaus. Wie ernst ist diese Einschränkung der Pressefreiheit zu nehmen?
Für uns hier als Korrespondenten in Moskau war das kein Thema, das uns irgendwie eingeschränkt hätte. Denn als in Russland akkreditierte Korrespondenten betraf uns das nicht. Wir sind in unserer Berichterstattung genauso frei oder eben auch unfrei wie immer. Und als die Debatte aufkam, war für alle, die Befürchtungen hatten, noch immer genug Zeit, ein Arbeitsvisum zu beantragen, das dann alle Bereiche freigibt. Insofern schien die Debatte etwas an den Haaren herbeigezogen.
Bei der EM in Frankreich 2016, also im letzten Jahr, da hat es brutale Randale russischer Hooligans gegeben. Wie groß ist die Sorge jetzt in Russland, dass sich das 2018 auch wiederholen könnte oder jetzt vielleicht sogar beim Confed Cup?
In den sogenannten sozialen Netzwerken kann man hier in Russland eine Menge dazu lesen. Hooligans rufen da angeblich dazu auf, die Turniere zu einem Festival der Gewalt zu machen. Russische Hooligans sind ja insgesamt berühmt dafür, nicht nur bei internationalen Turnieren, sondern auch bei den Spielen in der russischen Liga. Insofern besteht da eine berechtigte Sorge vor Ausschreitungen. Es wird sich zeigen, ob die russische Staatsmacht die unterbinden kann. Was natürlich hohe Priorität im Kreml hat, schließlich sollen der Confed Cup in diesem und die WM im nächsten Jahr perfekte Werbung für Russland sein.
Wir haben das jetzt hier in der Sendung auch schon gesagt, der Confed Cup gilt ja so als Generalprobe für das WM-Turnier im nächsten Jahr. Werden die Russen die beiden Großereignisse organisatorisch stemmen können? Wie ist Ihre Einschätzung?
Man muss sich nur an die Olympischen Spiele in Sotschi erinnern, um sagen zu können, im Stemmen von Großereignissen ist Russland wirklich gut. Denn vieles kann angeordnet und befohlen werden. Geld spielt am Ende da keine Rolle. Alles wird dem Ziel untergeordnet, dass das Ergebnis ein voller Erfolg wird. Zumindest auf den Bildern, die bunt um die Welt gehen. Begriffe wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Schutz von Minderheiten, alles Punkte, auf die der russische Staat in solchen Momenten nicht viel Rücksicht nehmen muss und auch nicht nehmen wird. Unter diesen Voraussetzungen werden die Turniere sicherlich erfolgreich organisiert sein.
Wieland Wernicke, der Leiter des ZDF-Studios in Moskau, zur aktuellen Lage in Russland wenige Tage vor Beginn des Confederations Cup am Samstag, am 17. Juni. Vielen Dank dafür, für diese Information. Das ZDF überträgt übrigens insgesamt 6 Spiele live aus Russland, darunter das erste Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dann am 19. Juni sowie das Finale am 2. Juli. Und wir werden gleich noch mit dem ZDF-Experten Sebastian Kehl über die deutsche Mannschaft, über diesen Zukunftskader von Jogi Löw sprechen. Und damit werden wir jetzt wieder sportlich hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de und blicken auf die sportlichen Komponenten des Confed Cup voraus. Ab Samstag geht's los und die Deutschen, wie gesagt, am 19. Juni dann das erste Mal im Einsatz mit einem Kader, der ja viele Etablierte nicht vorfindet. Wir werden gleich drüber sprechen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Benedikt Höwedes ist nicht dabei beim Confed Cup 2017, der am Samstag in Russland startet. Einer der vielen Weltmeister, die den Urlaub genießen, während Jogi Löw mit einem Zukunftskader nach Russland fährt, dort ein bisschen testen wird. Nur Matthias Ginter, Julian Draxler und Skodran Mustafi sind vom Weltmeisterschaftskader 2014 mit dabei. Außerdem 6 Neulinge sowie jede Menge Youngster, die vom Alter her auch bei der fast zeitgleich stattfindenden U21-WM hätten auflaufen können. Wir schauen jetzt mal auf dem Kader der deutschen Mannschaft mit dem ZDF-Experten Sebastian Kehl und fragen uns, wird die Mission Confed Cup, also so eine Art Jugend forscht, welche sportlichen Erkenntnisse kann der Bundestrainer aus der WM-Generalprobe ziehen und welcher Akteur von Jogis Rasselbande in Anführungsstrichen kann sich für das große Ziel WM-Teilnahme im nächsten Jahr empfehlen? Sebastian Kehl, wie gesagt, der Ex-Nationalspieler und ZDF-Experte, der die Spiele aus Russland an der Seite von Moderator Jochen Breyer analysiert, mit dem haben wir sprechen können. Herr Kehl, das DFB-Team für den Confed Cup gleicht einer kleinen Wundertüte. 6 Neulinge, dazu jede Menge blutjunge Spieler. Wie schätzen Sie grundsätzlich den sportlichen Wert dieses Turniers ein?
Es ist ein Perspektivturnier mit vielen jungen, hungrigen Spielern, die in Deutschland auf dieser Bühne noch nicht gespielt haben, die jetzt die Chance haben, sich zu beweisen. Und einige haben ja auch schon die ersten Länderspiele jetzt hinter sich gebracht. Es scheint eine sehr, sehr motivierte, sehr junge und frische Truppe zu sein, die den altgedienten Spielern, die in diesem Sommer ein wenig mehr Pause haben, etwas Feuer machen sollen. Das ist der Wunsch von Jogi Löw, um am Ende vielleicht für 2018 die eine oder andere Option noch zu haben.
Es ist noch nicht wirklich viel von einer Confed Cup-Euphorie zu spüren. Machen vielleicht gerade die vielen Neulinge im DFB-Team das Turnier für uns deutsche Fans interessant?
Ich glaube, dass das eine gute Gelegenheit ist, den Weltmeister natürlich nochmal zu präsentieren, den Spielern auch eine Art von Entwicklungsmöglichkeit zu bieten, in so einem Turnier internationale Erfahrung zu sammeln. Und wenn man sich die anderen Mannschaften mal anschaut, wie Portugal oder Chile, dann sind doch alle Mannschaften mit der Top-Besetzung am Start. Deswegen denke ich, wird es auch eine spannende Besetzung sein und bin mal gespannt, wie weit die deutsche Mannschaft kommt.
Deutschland spielt in der Vorrunde gegen Chile, Kamerun und Australien. Was trauen Sie der Mannschaft in dem Turnier zu?
Ja, also ich denke schon, dass sie einer der ersten beiden Plätze belegen werden in der Gruppe, sodass dann im Halbfinale alles möglich sein wird. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Tagesform an. Aber ich glaube, die Mannschaft ist gewillt, dieses Turnier zu gewinnen. Ich glaube auch, dass Jogi Löw sehr motiviert sein wird, diese Mannschaft bis ans Ziel zu führen. Es gab, glaube ich, auch noch keinen Confed Cup-Sieger, der am Ende auch mal den Weltmeisterpokal geholt hat. Und da das ja das große Ziel von Jogi Löw für 2018 ist, denke ich, wird er auch versuchen, vielleicht im Confed Cup dieses Mal auch eine Art von Duftmarke zu setzen.
Jogi Löw schont ja die meisten seiner arrivierten Stars. Warum braucht aber ein Spieler wie zum Beispiel Mario Gomez, der mit seinem Verein ja nicht international unterwegs war, eigentlich eine Pause?
Jogi Löw hat gesagt, er kennt einige Spieler schon seit Jahren, braucht die nicht testen und möchte einfach in dem Fall Sandro Wagner mal eine Chance geben, der in dieser Saison, glaube ich, mit Leistung auf sich aufmerksam machen konnte und darüber hinaus auch mit dem einen oder anderen Spruch. Und jetzt scheint er auch zu wissen, wo das Tor steht. Also ich glaube, wenn Mario Gomez spielen würde oder dabei wäre, dann wäre die Spielchance für Sandro Wagner geringer. Und demnach hat er sich bewusst für so einen Perspektivkader entschieden, der einfach auch dem einen oder anderen, auch aus der jungen Garde, auch der theoretisch noch U21 spielen könnte, Spielpraxis zu geben und ihn auf diesem Niveau zu testen und ihn weiterzuentwickeln.
Wem trauen Sie denn zu, seine Chancen für die WM 2018 zu nutzen?
Also in meinen Augen sind die vielen Plätze jetzt natürlich belegt durch diejenigen, die im Sommer nicht dabei sind. Aber der eine oder andere hat sicherlich seine Möglichkeit. Und man sieht auch, wie schnell Verletzungen eine Rolle spielen können. Deswegen wird jeder dieses Turnier ernst nehmen können und auch wollen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ich kann mir schon bei dem einen oder anderen vorstellen, der jetzt neu dabei ist, dass er eine gewichtige Rolle spielen kann. Aber ich kann mir vor allem auch vorstellen, dass diejenigen wie Julian Draxler und auch Kimmich oder Mustafi, die vielleicht, wenn alle Arrivierten dabei sind, vielleicht nicht den Stellenwert innerhalb einer Mannschaft haben, genau jetzt in diesem Turnier einen großen Schritt nach vorne machen. Und das erwarte ich mir von ihnen.
Noch vor wenigen Jahren waren Sie selbst Spieler und wurden von Experten analysiert. Jetzt sind Sie selbst in der Beobachterrolle. Wie finden Sie sich in der neuen Funktion denn eigentlich zurecht?
Das ist sicherlich auch erstmal ein Perspektivwechsel, der ein bisschen Zeit bedarf, weil man auch diese Art von Expertendasein ein Stück weit neu erlernen muss, weil es ganz andere Mechanismen auch gibt, als die man als Spieler so gewohnt war. Es ist auch nicht ganz so einfach, wie der eine oder andere immer mal auch so denkt. Man muss sich schon noch vorbereiten und man hat auch eine gewisse Art von Drucksituationen in der Sendung. Aber es macht mir sehr viel Spaß, diese Perspektive einzunehmen, um weiter so ein bisschen auch am Geschehen dran zu bleiben. Ja, ich hoffe, dass es mir gelingt, den Zuschauer auf der einen Seite ein Stück weit abzuholen und mit inhaltlichen Themen und Insiderwissen zu versorgen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit kritisch zu sein, weil das gehört auch dazu und das muss man aber auch ein Stück weit lernen.
Und Insiderwissen vermitteln wir euch auch gleich hier in unserem Confed Cup Special der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir sprechen nämlich gleich mit unserem internationalen Fußballexperten, mit Maximilian Hubert, über die einzelnen 8 Kader der teilnehmenden Mannschaften und gehen mal ein bisschen ins Detail und sagen, wie die denn leistungstechnisch in Russland wohl einzuschätzen sein werden und was vor allen Dingen für Spieler dort mit am Start sein werden. Jogi Löw, wie gesagt, der experimentiert. Einige andere Nationalmannschaften nutzen auch die Möglichkeit, neue Spieler zu testen. Es gibt aber auch Teams, wie zum Beispiel Gastgeber Russland, die da mit voller Kapelle anreisen, denn die haben ja schließlich auch was zu gewinnen. Die Einzelheiten zu den Kadern jetzt gleich hier bei uns im Special der Sportshow zum Confed Cup 2017.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir haben eben gehört, was Sebastian Kehl, der ZDF-Experte, zum deutschen Team sagt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail und schauen uns die Teams, die beim Confed Cup 2017 in Russland antreten, nochmal genauer an. 8 Teams sind am Start aufgeteilt in 2 Gruppen. Die Gruppe A mit Russland, Neuseeland, Portugal und Mexiko. Und in der Gruppe B, da sind Kamerun, Chile, Australien und die deutsche Mannschaft vertreten. Und die Kaderanalyse, die macht mit uns zusammen natürlich unser internationaler Fußballexperte, der Maximilian Hubert. Hallo Max.
Hallo.
Dann schauen wir doch zunächst mal, Max, auf die Gruppe A. Da ist sowohl der jüngste als auch der älteste Spieler des Turniers im Kader bei Neuseeland, nämlich Dan Ingham, der Abwehrspieler, und sein Teamkollege Shane Smells, der ist mit 35 Jahren der älteste Teilnehmer beim Confed Cup, und der Abwehrspieler Dane Ingham mit 18 Jahren der jüngste. Also alles vertreten im neuseeländischen Team, und insgesamt, wenn wir jetzt mal nur die grobe Einschätzung der Teams vornehmen, passt das eigentlich zu allen Teams? Es ist wirklich altersklassenmäßig alles da.
Es ist alles da, das ist korrekt. Wir haben Mannschaften, die mit sehr, sehr vielen erfahrenen Spielern antreten, aber wir haben auch Mannschaften, die einfach ein bunter Mix von beiden sind, wie beispielsweise auch Neuseeland, teilweise auch die Russen als Gastgeber. Also man muss dazu sagen, nicht jede Nation nimmt diesen Confed Cup so wie Deutschland, also als Trainingsturnier für die jüngeren Spieler, was natürlich völlig legitim ist. Und ich habe es ja auch schon mehrmals in der Vorschau gesagt, dass dieser Kader, den Deutschland zusammengestellt hat, auf jeden Fall wettbewerbsfähig ist und es auch Spieler sind, die wir in der Zukunft in der Nationalmannschaft zumindest teilweise wiedersehen werden. Aber andere Nationen wie etwa Chile, wie Portugal, natürlich wie Gastgeber Russland, der dieses Turnier ganz dringend braucht, um sich zu profilieren und diese schlechte EM, die sie gespielt haben, vergessen zu machen. Die haben einen sehr ausgeglichenen Kader dabei, sowohl mit jungen Spielern als auch mit Veteranen, die eigentlich ihre wirkliches A-Team schicken. Das gilt auch für Mexiko und für Kamerun. Also das ist wirklich der Kader, den man auch, wenn sie sich zur WM qualifizieren sollten, im nächsten Jahr wahrscheinlich sehen würde. Natürlich mit 3 oder 4 Fluktuationen, denn ab und an ist mal einer verletzt oder es geht aus Leistungsgründen nicht. Aber das kann man schon mal vorwegnehmen. Die Kader, die wir beim Confed Cup zu sehen bekommen, sind wirklich A-Kader. Also es ist nicht irgendwie nur eine B-Vertretung von allen Nationen.
Und dann schauen wir doch mal auf den A-Kader der Russen. Den Kader, den der Trainer Stanislav Tscherchessow, der ehemalige Torhüter, der ja nicht nur in der Nationalmannschaft aktiv war, sondern auch in Deutschland gespielt hat bei Dynamo Dresden, mal am Start war, der hat ja 23 Mann berufen, du hast es schon gesagt, die Wiedergutmachung betreiben sollen für die schwache EM vor einem Jahr, die natürlich dann auch unter dem Hintergrund natürlich des Regimes, wir haben eingangs der Sendung drüber schon gesprochen, auch ja unter Zugzwang stehen, jetzt zu liefern. Russland möchte sich profilieren, nicht nur wegen der EM, sondern überhaupt.
Ja, für Russland ist dieses Turnier weitaus mehr als nur eine fußballerische Veranstaltung. Das ist allerdings immer so für die Gastgeber. Also wenn ich mich zurückerinnere, 2009 in Südafrika, da hatte man auch massive Bedenken, so ein Turnier in Afrika spielen zu lassen. Südafrika war jetzt auch von den Teams vom schwarzen Kontinent nicht unbedingt das, das in den letzten Jahren überzeugen konnte. In dem Turnier haben sie es ganz gut geschafft, sind ins Halbfinale eingezogen, ganz spät Brasilien unterlegen und dann im Spiel um Platz 3 haben sie Spanien geschlagen. So etwas wird sich, denke ich, die Russen auch ganz vorstellen, wobei es natürlich noch ein bisschen weitergehen soll. Oder auch Brasilien zum Beispiel bei der letzten Auflage, die trotz auch dadurch wachsenden Anfangsleistungen in dieser Zeit das Turnier letztendlich gewonnen haben. Mhm. Spanien als damals noch amtierenden Welt-Europameister und Confed Cups aber eben als Welt- und Europameister und als die Großmacht des Fußballs geschlagen haben. In Brasilien dann selber hat es für sie nicht mehr gereicht, aber dieses Turnier ist auf jeden Fall wichtig, nicht nur um diese Euro zu vergessen, die ja wirklich erschreckend schwach waren, spätes 1-1 gegen England mit viel Glück gerettet, gegen die Slowakei verloren, von Wales dann im letzten Spiel förmlich zerlegt worden. Es war ganz wichtig, dass bei den Russen ein Umbruch kommt mit Tscherchessow. Der ist, ich sag's mal so, im Laufen. Also wenn man sich die Spiele ansieht, wir haben viele dabei, die sind 30, 31, 32, 33. Es ist natürlich nicht so, dass man innerhalb von einem Jahr jetzt die ganzen Alten rauskehren und die nur noch junge Spieler einfügen kann. Gerade in der Innenverteidigung, wo seit Jahren, seit der EM 2008 eigentlich das Verteidigungsduo Beresutski und Ignashevich gesetzt war, die sind jetzt beide in Rente. Igor Akinfeev, der Torwart, der manchmal zwischen Weltklasse schwankt, aber auch immer wieder Patzer reinhaut, ist noch da mit 31, ist das allerdings für einen Torwart auch noch ein absolut solides Alter. Dann haben wir noch Denis Glushakov, der bei der Euro noch einer der solideren war mit 30, der Mittelfeldmann. Und Juri Schirkov, den wir auch noch von dieser 2008 Euro kennen, wo er als Linksaußen super Spiel absolviert hat, das sind jetzt eigentlich diese drei Spieler mit richtig viel Erfahrung, mit Länderspielen 96, 73 und 49, also die wirklich richtig Erfahrung mitbringen. Danach sieht es aber schon dünner aus, auch da haben wir ältere Spieler, die gerade mal 4, 6, 5 Länderspiele haben. Also nur weil jetzt nicht der Kader blutjung ist, heißt das nicht, dass er riesengroße Erfahrung hat, auch nicht in Quali-Spielen und so weiter. Ja, Russland ist ein Stück weit eine Wundertüte. Es sind Spieler allesamt aus der heimischen Liga, von Spartak Moskau, von Lokomotive, ZSK, St. Petersburg und natürlich von FK Rostov, die in der Champions League ja durchaus solide Leistungen gebracht haben, dann später in der Europa League. Die Spieler kennen sich größtenteils schon und wir haben, was ganz wichtig ist, auch zwei vielversprechende Talente in der Mannschaft mit Alexander Golovin, der bei der Euro schon mal gespielt hat als Mittelfeldmann, und Alexei Miranchuk, der jetzt seine Debüts gefeiert hat, auch schon zweimal in 7 Spielen getroffen hat. Also es sind junge Spieler dabei, die vielversprechend sind. Wir haben auch einige Spieler, die jetzt älter sind und langsam in ihrer Leistungspotenzial erst richtig ausschöpfen, also die zwar schon längere Jahre gespielt haben, aber für die Nationalmannschaft das nie so richtig gereicht hat. Es ist ein sehr, sehr interessanter Kader, das muss man dazu sagen, aber es fällt auch dementsprechend schwer, ihn so ein bisschen einzuschätzen. Wenn man auf die Testspielergebnisse schauen, die waren eigentlich ganz ordentlich. Russland hat ja nur noch Testspiele absolviert. In dem Jahr gab es jetzt zum Beispiel ein 3:3 gegen Belgien spätes, wo man noch einen Punkt geholt hat, wo eben Miranchuk schon getroffen hat. Zuletzt hat man Ungarn 3:0 geschlagen, wobei man sagen muss, nachdem Ungarn jetzt gegen Andorra verloren hat, ist das auch so ein bisschen Muster ohne Wert. Ja. Gegen Chile ein 1:1, das ist eine solide Leistung, aber da muss man auch dazu sagen, das ist ein Freundschaftsspiel. Das zu bewerten fällt jetzt richtig schwer. Die Gruppe ist aus russischer Sicht eine der leichteren auf jeden Fall. Man hat mit Neuseeland, Portugal und Mexiko Gegner dabei, die man als Gastgeber eigentlich schlagen muss, nicht schlagen, unbedingt schlagen kann, aber die Erwartungen sind natürlich da, dass man sie schlägt. Ganz wichtig wird es natürlich am Samstag gegen Neuseeland, die der klare Außenseiter der Gruppe sind, hier mal gleich einen ordentlichen Sieg einzufahren, also einen, der relativ souverän ankommt, dass man auch mal gut Fußball zeigt. Dann kann es weitergehen, im zweiten Spiel wird mit Portugal ein ganz anderes Kaliber warten. Mhm. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das letzte Spiel gegen Mexiko wirklich ein Spiel um Platz 2 werden wird. Der russische Kader ist, wenn er sein Potenzial ausschöpft, leistungsfähig fürs Halbfinale, würde ich sagen. Und dann kommt es darauf an, gegen wen man wirklich antreten muss. Es ist jetzt nicht so, dass wir in diesem Turnier eine Übermannschaft à la Spanien oder Brasilien oder Deutschland in voller Besetzung hätten, die wirklich man darauf wetten könnte, dass die durchmarschiert. So hat Russland eine Chance, aber ich würde sie jetzt nicht zu den 2-3 Favoriten zählen auf diesen Turniersieg. Mhm. Letztendlich wird es allerdings auch sehr, sehr viel daran aufkommen, nicht nur, was sie jetzt letztendlich holen, sondern wie sie es holen. Und wenn solche enttäuschende Leistungen wie an der Euro angeknüpft werden, dann wird es nochmal ganz, ganz eng im Land des kommenden Gastgebers.
Und da wird wahrscheinlich auch Stanislav Tscherchesow nicht der Trainer 2018 sein, wenn es denn wirklich so kommen sollte. Schauen wir mal auf die zweite Mannschaft. Du hast sie ja schon angesprochen, auf die Neuseeländer. Wie ist denn dieser Kader einzuschätzen? Ich sagte schon, da ist der jüngste Spieler des Turniers und der älteste dabei und ein Mann, dessen Name, zumindest der Nachname, bei uns in Deutschland sehr geläufig ist, Alex Arthur Roofer. Das ist nämlich der Neffe von Wynton Roofer, vom ehemaligen Bremer und der Sohn von Shane Roofer, dessen Bruder natürlich ehemaliger Nationalspieler von Neuseeland. Also die Roofers da unten, eine absolute Fußballdynastie.
In der Tat, ja. Solche Namen wie Wynton Roofer sind in Neuseeland natürlich relativ selten, dass man Spieler hat, die im Ausland, gerade in solchen Ligen wie in Deutschland, über längere Phasen hochklassigen Fußball spielen. Ja, Neuseeland, ich mag sie sehr gern, das gebe ich ganz offen zu. Ich hoffe auch, dass sie sich bei diesem Turnier ganz gut präsentieren. Als sie 2009 das letzte Mal dabei waren, haben sie gegen den Irak ein torloses Remis geholt, von Spanien 5:0 geschlagen worden und von Südafrika haben sie beim 0:2 auch nicht groß Land gesehen. Es ist schwer, definitiv. Also der OFC Nations Cup, also die Ozeanienmeisterschaft, die ja als Qualifikation für dieses Turnier fungiert, war jetzt zwischen zwei Extremen. Sie waren einerseits souverän wie gewohnt, also das einzige Gegentor, das sie wirklich bekommen haben im gesamten Turnierverlauf, waren 11 Meter gegen die Fidschi, aber das Finale gegen Papua-Neuguinea, die zuvor eigentlich noch nie so richtig im internationalen Fußball groß in Erscheinung getreten sind, damals als Gastgeber, das ging dann über 120 Minuten, kein Tor auf beiden Seiten und da war auch Neuseeland glücklich, dass sie keins kassiert haben. Im Elfmeterschießen hat man sich das dann dank Torwart Stefan Marinovic, der in Deutschland für Unterhaching spielt, also damit man schon mal so eine Einschätzung hat, er ist uneingeschränkter Stammtorwart eigentlich, gewonnen. Ja, die Testspiele geben vielleicht einen ganz guten Ansatz dafür, was Neuseeland ungefähr von der Kategorie ist. Sie haben jetzt in Nordirland und in Weißrussland gespielt, beide Spiele mit 1:0 verloren. Ja, was soll man sagen? Es ist einfach schwer. Diese Mannschaft kriegt ganz, ganz wenig Spiele auf Niveau, die jetzt die europäischen Teams haben. Selbst San Marino, wenn man die jetzt ansieht, die kriegen regelmäßig Spiele gegen Deutschland und so weiter und so fort als Teil der Qualifikation. Neuseeland spielt in Ozeanien, das heißt, ihre engsten Spiele sind gegen so Mannschaften wie Tahiti oder die Solomon Islands, die einigermaßen auf einem Level herankommen. Ansonsten sind Freundschaftsspiele einfach ganz eng gesät. Nach Neuseeland fliegen ist halt auch nicht so attraktiv für die meisten Mannschaften. Jetzt hatten sie im Oktober letzten Jahres mal Testspiele gegen Mexiko und die Vereinigten Staaten, wo sie zumindest bei den USA einen Unentschieden geholt haben und gegen Mexiko noch knapp verloren haben. Es ist eine Mannschaft, die kommt sehr über ihre Physis, das kann man, denke ich, festhalten. Sie kann auch Fußball spielen, wenn man sie lässt. Ob sie die Gelegenheit gegen diese drei Teams bekommen, die eigentlich alle gegen Neuseeland dominieren wollen, ist die andere Frage. Wir haben Spieler dabei, die wirklich guten Fußball spielen können, mit Bill Toloma, der jetzt bei Marseille in der ersten französischen Liga spielt, mit Michael McGlinchey, der jetzt mit 30 Jahren Erfahrung hat, aber immer noch sehr gute Pässe spielt. Marco Rojas, der jetzt inzwischen in Australien ist, bei Stuttgart und anderen kleineren deutschen Clubs nicht so wirklich den Erfolg hat. Oder Clayton Lewis, der bei vielen Jugendturnieren einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat. Das sind alles gute Mittelfeldspieler. Und auch im Sturm hat man mit Chris Wood, der für Leeds United in der zweiten englischen Liga sehr erfolgreich spielt, und eben besagten Shane Smeltz mit 35, der jetzt sein Geld bei Borneo auf Indonesien verdient. Große kantige Spieler, Smeltz, vielleicht noch in Erinnerung, bei diesen legendären fast schon 1-1 gegen Italien, damals Weltmeister in Südafrika, hat er das 1-0 für Neuseeland erzielt, das er letztendlich nicht gereicht hat. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer, diesen Kader einzuschätzen. Es kann sowohl laufen, dass sie die Spiele richtig eng gestalten, dass sie gerade Russland, je länger das Spiel läuft, die eher die unter Druck gesetzt sind, oder auch gegen Mexiko und Portugal sich da richtig schön reinkämpfen. Ich würde sagen, dieser Kader ist auf jeden Fall noch ein bisschen wettbewerbsfähiger, als das 2009 war. Ob es dann letztendlich für mehr reicht, als einen Gegner zu ärgern, vielleicht mal ein Tor oder gar einen Punkt zu holen, das bezweifle ich, denke ich, denn dafür ist einfach die Erfahrung nicht da. Für Neuseeland ist dieses Turnier aber auch wirklich jetzt nicht so, dass man sagt, wir wollen unbedingt in die nächste Runde kommen. Wenn das geht, nimmt man es natürlich gerne mit, aber in erster Linie ist es ein Trainingsspiel oder ein Trainingsturnier, dass man mal auf so einem Niveau gegen solche Mannschaften wirklich Wettbewerbserfahrung bekommt, auch unter diesen Bedingungen, denn die sind in Ozeanien ganz anders. Mhm. Und dass man das nimmt, um wichtige Lektionen daraus zu ziehen für die kommende WM-Qualifikation, da geht jetzt erstmal ein Beispiel gegen die Solomon Islands, wo man klarer Favorit ist, aber das Playoff sollte man dann das erreichen für die Weltmeisterschaft gegen den Fünften von Südamerika, also ein Kaliber von Argentinien, Chile oder vielleicht auch Kolumbien oder Ecuador, und wenn man in diesen Spielen bestehen will, braucht man diese Erfahrung, die der Confed Cup bietet, die wollen sie sich holen, und ich bin mal sehr gespannt darauf, wie sie sich dann jetzt in Russland präsentieren, gerade im Öffnungsspiel.
Und für einen Spieler bietet sich natürlich auch die Chance, noch ein Trikot von Cristiano Ronaldo dann abzugreifen beim direkten Duell gegen Portugal. Und damit sind wir auch beim portugiesischen Kader. Der Weltfußballer des Jahres, der es wahrscheinlich in diesem Jahr dann auch mal wieder wird, der ist natürlich mit dabei. Und insgesamt muss man sowieso sagen, Portugal reist da mit einer wirklich ja erstklassigen Mannschaft an, hat sich ja auch jetzt gerade in der WM-Qualifikation dann erst gegen Lettland mit 3-0 behauptet. Und auch da hat Ronaldo ja wieder mehrfach getroffen. Also der wird sicherlich auch beim Confed Cup höchst motiviert sein, bis in die mittlerweile gestutzten Haarspitzen.
Für Portugal erste Teilnahme beim Confed Cup, das ist ein schöner Titel. Portugal jetzt mit der EM-Titel eingeholt, den sie natürlich deutlich höher einstufen werden, aber ich denke nicht, dass Portugal so etwas hergibt. Es ist die weitere Möglichkeit, sich auf dieser großen Bühne zu präsentieren. Auch für Portugal ist das ein Turnier, wo ich jetzt sagen würde, die haben doch mal ein größeres Interesse dran, als wenn es jetzt eine andere deutsche, europäische Nation, Verzeihung, erwischen würde. Und man sieht es am Kader, sie nehmen es absolut ernst. Wir haben mit Rui Patricio den Stammtorwart, Bruno Alves, Pepe, Dortmunds Guerrero, Cedric, der Rechtsverteidiger bei der Euro gespielt hat, Joao Moutinho, Danilo William, André Gomes von Barcelona, im Sturm neben Cristiano Ronaldo auch noch Nani, Quaresma und Bernardo und André Silva, die beiden Silvas, die jetzt wirklich gut nachrücken mit 21 und 22, auch schon regelmäßig ihre Tore bei Verein und Nationaltrikot erzielen. Also wirklich ein Kader, wo man dazu sagen muss, der schwächste Club in Anführungszeichen, von dem jetzt ein Spieler ist, ist der 35-jährige Bruno Alves, weil der bei den Glasgow Rangers in Schottland spielt. Ansonsten aber portugiesische Vereine Real vertreten, auch mit Zenit St. Petersburg, Luis Neto, einen, der sich sozusagen in Russland ein bisschen auskennt. Starker Kader, vielleicht nicht unbedingt der jüngste Kader, auch hier haben wir einige Spieler über 30 oder in den hohen 20er Jahren. Aber eben auch mit den beiden Silvas beispielsweise Spieler, die jetzt erst 21, 22 sind. Auch André Gomes ist mit 23 noch ein relativ junger Mann. Definitiv Mitfavorit, würde ich sagen, auf den Titel Portugal. Nicht nur durch Cristiano Ronaldo, sondern auch, weil sie gezeigt haben, dass sie in der nötigen Phase bei der Euro auch effektiv sind. Nicht unbedingt dominant sind, aber effektiv. In Gruppe A sind sie für mich der klare Favorit, weil sie einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung und diesen Cristiano-Ronaldo-Bonus haben gegenüber Mexiko. Wird natürlich auch hier ganz interessant werden, wie das zweite Spiel funktioniert gegen Neuseeland. Gegen Russland. Das ist ein ganz wichtiges Spiel, natürlich auch der Auftaktbegegnung gegen Mexiko. Also spannend. Auf jeden Fall, das sage ich jetzt nicht nur, um die Leute zu interessieren. Ich denke, das sind sehr, sehr offene Begegnungen, die wir in der Gruppe A zu sehen bekommen werden. Natürlich noch mehr, wenn diese drei Top-Teams involviert sind. Aber für Portugal, denke ich, ist das Halbfinale schon mal ein fixes Ziel. Und wenn man Halbfinale ist, will man natürlich auch ins Finale kommen. sie nehmen das Turnier zu 100% ernst, sie nehmen das ganz gerne mit. Ich habe jetzt auch nichts Gegenteiliges von Seiten der Portugiesen gehört, dass man das jetzt zwar mit einem A-Kader hinfährt, aber das nicht so richtig für voll nimmt. Denke ich, werden wir auch von Portugal und hoffentlich nicht nur von Cristiano Ronaldo, der ja manchmal ein bisschen diese Mannschaft überstarrt, und vom gesamten Team gute Leistungen sehen und vor allem schöne Tore, denn das wollen wir natürlich alle sehen. Und Portugal hat ja einige Spieler dabei, die wirklich wunderbare Sachen auf dem Platz zaubern können.
Und auch in Nord- und Mittelamerika, da hat der Confed Cup eine ganz besondere Bedeutung. Da ist man an diesem Wettbewerb sehr interessiert. Die US-Amerikaner haben es ja nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Der Vertreter aus diesem Bereich, also Mexiko, und der Trainer Juan Carlos Osorio, fährt also ein Team hin mit, ich glaube, 13 Legionären. Da ist alles dabei, was im Ausland bei Mexiko Rang und Namen hat, aus der Bundesliga zum Beispiel natürlich Chicharito oder auch der Frankfurter Marco Fabian.
Ein wirklich starker Kader. Also ich habe mal die 40 Spielerliste, die sie mal veröffentlicht haben, angeschaut. Also da denkt man sich schon, holla, also Mexiko hat ordentliche Breite. Gestrichen wurden jetzt großenteils Spieler, die in der mexikanischen Liga spielen. Der einzige, der nicht dabei ist, ist Jesus Manuel Corona von Porto, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, denn er ist eigentlich ein Spieler für einen Flügel, unglaublich lebendiger Mann. Wäre eine gute Addition gewesen, aber gerade in der Offensive hat Mexiko also wirklich die Qual der Wahl. Da haben wir Raúl Jiménez, der jetzt vielleicht nicht so ein großer Name ist wie Chicharito, aber auch er macht seine Tore, auch in wichtigen Spielen. Ich erinnere mich an sagenhaftes Fallrückzieher-Tor aus 16 Meter gegen Panama in der WM-Quali, das dafür gesorgt hat, dass sie 2014 überhaupt dabei waren. Bei der Copa Centroamericana, bei dem großen Copa-Turnier Centenario, ja, also dieses 100-jährige Turnier, wo auch die nordamerikanischen Teams, die amerikanischen in den USA vor einem Jahr gespielt haben, da war auch er dabei, zwei Tore gegen Uruguay gemacht. Giovanni Dos Santos, der jetzt zwar bei LA Galaxy spielt, aber immer noch ein fantastischer Spieler ist. Carlos Vela, Chicharito, Oribe Peralta, der ganz, ganz wichtige Tore erzielt hat. Dahinter eine Offensivreihe mit Frankfurts Fabian, mit Hector Herrera von Porto, mit Andres Guardado, der jetzt zwar auch schon 30 ist, aber immer noch ein unglaublich wichtiger Spieler. In der Abwehr natürlich auch Spieler wie Rafael Márquez, den wir wahrscheinlich spielen lassen werden, bis er nicht mehr laufen kann, jetzt mit 38. Oder Miguel Layún von Porto, Hector Moreno, der bei der Roma spielt, und natürlich Guillermo Ochoa im Tor. Also das ist ein richtig, richtig starker Kader. Man denkt bei Mexiko ja immer nicht, aber die haben auch in der Breite Spieler, die jetzt vielleicht den europäischen Fans noch nicht ganz geläufig sind, weil sie eben nur in Mexiko spielen. Aber man darf sich da nicht versehen. Die mexikanische Liga, gerade so Teams wie Atlas oder Guadalajara, sind richtig stark. In der Qualifikation zur WM, die Mexiko jetzt schon mal ein paar Pflichtspiele absolviert hat, gab es ein 3-0 gegen Honduras, das man richtig solide hat abreißen lassen. Zu Hause dann wieder im Azteca gegen die USA, die sich jetzt ja nach ihrem Trainerwechsel gebessert haben, dann nur in Anführungsstrichen 1-1. Dennoch segelt Mexiko in ganz ruhigem Wasser, was die WM-Quali angeht. Deutlich solidere Leistungen, deutlich souveräne Eindrücke, so wie man es von dem mexikanischen Nationalteam auch eigentlich erwarten könnte. Definitiv für mich, ich weiß jetzt nicht, ob der Terminus Geheimfavorit da richtig ist. So geheim ist Mexiko nicht. Ich würde sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich würde ihnen auch zutrauen, Portugal auf jeden Fall zu schlagen, als Gruppenerster aus dieser Gruppe hervorzugehen und den ganzen Weg bis zum Titel zu gehen. Kein Team, das ich jetzt sehe, weder Portugal noch Deutschland noch Chile, also die für mich jetzt eigentlich die drei anderen Favoriten sind, sind jetzt auf dem Level, wo ich sagen würde, da muss Mexiko Angst haben, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen. In einer Partie auf jeden Fall haben sie eine sehr, sehr gute Chance, das zu schaffen. Sie haben ein riesiges Offensivpotenzial, gute Auswahl, auch wenn einer wie jetzt mal Chicharito einen schlechten Tag hat, haben sie zwei andere noch auf der Bank sitzen, die genauso Gefahr versorgen können. Sie sind kreativ, sie können auch verteidigen. Sie halten im letzten Spiel sehr, sehr häufig die Null. Man kann natürlich argumentieren, gut, Trinidad Tobago, Costa Rica, Honduras haben jetzt nicht die Qualität von Portugal, aber das sind auch erstmal Mannschaften, die man zu Null halten muss. Mexiko hat sich nochmal in den vergangenen Jahren einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, also von der regionalen Großmacht auch zu einer Mannschaft, die ich auch bei einer WM zumindest mal im Viertelfinale sehen würde. Dieser Kader kann es beweisen, dieser Kader kann jetzt nochmal zusätzlich diesen Aufschwung mitnehmen, können nochmal auf internationaler Bühne eine richtig gute Leistung bieten, wie sie es eigentlich schon beim letzten Confed Cup getan haben, dann ein bisschen unglücklich ausgeschieden sind gegen Italien und Brasilien in der Gruppenphase, das kann natürlich mal passieren. Ich erwarte große Dinge von der mexikanischen Mannschaft bei diesem Turnier und ich hoffe, sie bestätigen meine Meinung, die ich von ihnen habe.
Die Mexikaner ja immer eigentlich eins dieser Dark Horses, aber dann so oft eben auch dann in der Umsetzung nicht ganz so erfolgreich, wie die Vorschusslorbeeren es eigentlich erwarten hätten lassen können. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja bei diesem Confed Cup anders sein. Die beiden anderen Top-Favoriten, die unser Kollege Max Hubert eben schon erwähnt hat, die sind in der Gruppe B angesiedelt. Und über die Gruppe B beim Confed Cup 2017 in Russland sprechen wir gleich. Kamerun, Chile, Australien und die deutsche Mannschaft dort drin. Vorher noch kurz der Hinweis, wir werden Golf übertragen.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de.
Confederations Cup Special hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow mit Malte Asmus und unserem internationalen Fußballexperten Max Hubert. Wir schauen auf die Gruppe B, in der zwei von Max Favoriten angesiedelt sind, nämlich die deutsche Mannschaft und Chile auf den Titel beim Confederations Cup, außerdem Kamerun und Australien dabei. Max, dann lass uns doch mal die Teams durchgehen. Lass uns zunächst auf Kamerun schauen, auf den African Cup of Nations Sieger in diesem Jahr. Und wenn wir da mal gucken, so wirklich bekannt kommt einem der Kader nicht vor. Es hat einen ziemlichen Umbruch gegeben. Der Trainer Hugo Broos, der muss in den nächsten Jahren bzw. auch jetzt schon ja mit neuen Kräften agieren.
Das ist richtig. Es war ja schon beim Afrika Cup ein absoluter Wahnsinn, dass diese Mannschaft ohne Spieler wie Choupo-Moting, Matip, also ohne große Stars, überhaupt die Gruppenphase überstanden hat. Dann schlagen sie den Turnierfavoriten Senegal im Elfmeterschießen. Im Halbfinale dann 2-0 gegen Ghana und das Finale gegen Ägypten, wo man gedacht hat, okay, jetzt ist der Zauber vorbei, drehen sie nach 1-0 Rückstand noch. Also es ist eine Mannschaft, die da antritt. Es ist nicht mehr diese Einzelshow der großen Namen wie Eto'o, wie Makoun oder andere, die jetzt einfach mal zwar richtig gute Spieler sind, aber durch ihren Ego-Trip schon die Mannschaft ein bisschen runterzieht. Das ist jetzt wirklich eine Mannschaft. Aber wenn man sich die Teile, wo diese Spieler spielen, anschaut, also man hat mit Ondoa und Onana die beiden Torhüter, das sind noch richtig gute. Ondoa ist der Stammtorwart, Onana war jetzt mit Ajax immerhin im Europa-League-Finale. Dann hat man noch Benjamin Mukanjo, der wahrscheinlich Kapitän sein wird, mit in Frankreich bei Lorient spielt, der seit längerer Zeit dabei ist, und im Sturm Vincent Aboubakar, geschickter Schießstammpool. Aber der Rest vom Kader, also wir haben hier Spieler aus Kanada, aus der Tschechischen Republik, Belgien, Angola, Slowakei, kleinere griechische oder spanische Clubs, Heart of Midlothian in Schottland, Rheindorf Alzach aus Österreich, China. Also es ist wirklich eine bunte Mischung. Keiner dieser Spieler hat richtig große Erfahrungen auf diesem Niveau, das der Confed Cup darstellt. Nicht einmal auf internationalem Niveau so groß. Also da haben wir einige Spieler, die gerade mal 15 oder weniger Länderspiele absolviert haben. Auch Kamerun ist für mich eine absolute Wundertüte. Wenn wir es mal so sagen wollen, wir haben Jacques Suhr von Kaiserslautern mit dem Kader dabei und die Lauterer-Fans wissen, was so sein Leistungsvermögen ist. Das ist ein guter Mittelschnitt für diesen Kader. Als ich mir die Namen damals durchgelesen habe, bei vielen mich gefragt, wer ist das jetzt? Vielleicht nochmal leicht im Hinterkopf gewesen von der Afrikameisterschaft, aber ansonsten wirklich wenig. Also ja, das macht es natürlich definitiv schwer einzuschätzen. Mannschaftstechnisch geschlossen treten sie auf. Aboubakar war jetzt in den letzten beiden Spielen seit dem Afrika-Cup auch der Sieggarant, sowohl in Tunesien im Freundschaftsspiel als auch im wichtigen Afrika-Quali-Spiel gegen Marokko hat er das Siegtor geschossen. Jetzt gab es allerdings vor ein paar Tagen ein Testspiel gegen Kolumbien und da muss ich sagen, das war erschreckend. Da haben sie mit 4-0 verloren und das war eine Leistung wirklich, das war schießbudenhaft. Tore nach Ecken, Tore nach einfachen Kombinationen, haltbare Schüsse, also da war wirklich alles dabei aus dem Bilderbuch, wie man nicht verteidigen soll. Ich tue mir unglaublich schwer mit Kamerun. Ich sage das jetzt schon zum zweiten Mal, wie auch bei Neuseeland, aber es ist einfach so, man weiß nicht, diese Spieler kommen aus aller Welt, wie ist die Belastung gewesen, wie fit sind sie, wie funktioniert das jetzt wieder zusammenzuspielen. Es ist ja nicht so 1-1 der Kader des Confed Cups, ein paar sind mit dabei, ein paar sind noch dabei, ein paar fehlen. Wie läuft das jetzt? Läuft das in Afrika gegen solche Teams in der Gruppenphase? Geht das da leichter? Und wie läuft es jetzt, wenn man mit Mannschaften wie Chile und Deutschland konfrontiert sind, die nochmal ein Level höher einzustufen sind? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Kamerun bei diesem Turnier weiterkommen wird oder große Überraschungen erzeugen kann. Also das Ideale, was man hoffen kann, ist, dass sie vielleicht gegen Australien was holen und sich gegen Chile oder Deutschland maximal einen Punkt irgendwie erkämpfen können. Aber auch die Leistungs, die wir von Kamerun über die letzten Turniere gesehen haben, bei denen sie dabei waren, egal ob Weltmeisterschaften oder Afrika Cups, ist leider so, dass sie im Zweifelsfall die Erwartungen eher untertreffen. Natürlich war dieser Sieg beim Afrika Cup eine Überraschung, die man nicht zugetraut hätte. Also ich denke, ich hätte vor dem Turnier da Ähnliches über Kamerun gesagt. Aber vielleicht ist es ja ganz ideal, dass diese Mannschaft eigentlich nur überraschen kann. Denn mehr darf man von ihr schlicht und ergreifend nicht erwarten. Und ich glaube auch, dass Platz 3 oder 4 hinter Deutschland und Chile am Ende die Positionierung von ihnen sein wird.
Und damit hast du die Position von Chile in dieser Gruppe schon quasi vorweggenommen. Aber wenn man mal auf den Kader guckt, dann muss man auch sagen, ja, das ist aber auch die volle Bandbreite an Leistungsfähigkeit, die Chile, der amtierende Südamerikameister, da mitbringt. Claudio Bravo im Tor von Manchester City natürlich. Arturo Vidal ist dabei. Kann man im Grunde noch viele Namen mehr aufziehen, wirst du natürlich auch gleich tun. Alexis Sanchez ist dabei, also da ist schon alles dabei, was Rang und Namen hat.
Chile ist nicht umsonst zweimal hintereinander, zwar immer so das Elfmeterschießen im Finale gegen Argentinien geschenkt, nicht umsonst zweimal Sieger von der, wie heißt jetzt das Turnier?
Copa America.
Genau, vielen Dank. Und der Copa Centenario, also wie gesagt, dieses 100-jährige Turnier, wo nochmal ein bisschen schwerer war, da einige andere Teams von Nord- und Mittelamerika dabei waren. Da haben sie übrigens im Viertelfinale mal eben Mexiko mit 7-0 weggefegt. Und Mexiko hatte in diesem Turnier die A-Mannschaft und sie haben richtig gute Spieler gemacht in der Vorrunde. Also nur damit man es mal so einschätzen kann, was Chile, wenn sie wirklich vollkommen entfesselt sind, anstellen können. Es ist eine super Mannschaft, die sich in der WM-Qualifikation überraschend schwer tut, da einige Ausrutscher hatte, aber erfahren. Man hat Spieler dabei, die schon 2014 dabei waren, die jetzt so ein richtig starker Kader sind, die regelmäßig spielen, die auch regelmäßig zusammenspielen mit Marcelo Diaz, ehemals Hamburg, Leverkusen, Aranguiz, Felipe Gutierrez, der jetzt zwar in Brasilien spielt, aber auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist natürlich Arturo Vidal im Sturm, Alexis Sanchez und Eduardo Vargas, der bei Hoffenheim jetzt ja nicht so viel Land gesehen hat, aber im Nationaltrikot trifft, wie er will, wirklich faszinierend, also ich kenne wenig Spieler, die so wie er im Nationaltrikot und im Clubtrikot unterschiedliche Leistungen bringen. Auch in der Abwehr mit Gonzalo Jara. Auch bei ihm lief es bei Mainz jetzt nicht so ideal. Aber im Nationaltrikot immer solide Leistungen. Es gilt auch für die Außenverteidiger Isla und Mena und für Vizekapitän Pitbull Gary Medel. Claudio Bravo im Tor natürlich eine absolute Konstante. Auch er mit seinen 34 noch absolut verlässlich. Interessanterweise, die Testspiele waren jetzt allerdings ein bisschen unausgeglichen. 3-0 gegen Burkina Faso klingt jetzt erwartungsgemäß, aber Burkina Faso kann durchaus stark spielen, wenn sie wollen. Das ist natürlich eine Frage, wie das jetzt von den Reisebedingungen und so weiter ist. Ein 1-1 in Russland, auch das ist jetzt mehr so ein Muster ohne Wert. Zuletzt in Rumänien dann, die ja in der WM, in ihrer eigenen WM-Qualifikation mit Christoph Daum eher Probleme haben. 2-0 geführt. Dann allerdings noch 3-2 verloren und was ganz interessant ist für mit Anblick auf den chilenischen Kader, es gab eine rote Karte für Gary Medel. Der wird im Kopfballduell von Florin Andone den Stürmer weggestoßen und tritt dann am Boden liegend nach. Und das ist so ein Problem, das bei Chile viele Spieler haben, dass leicht dann mal die Sicherungen durchbrennen. Das ist Jara, wenn man sich noch erinnert an diese Affäre mit Cavani, auch Medel natürlich, aber Arturo Vidal ist auch beileibe kein Kind von Traurigkeit. Es ist eine Mannschaft, die spielt mit sehr, sehr viel Einsatz. Sie ist nicht die größte Mannschaft, aber sie ist eine kämpferisch unglaublich starke Mannschaft. Das ist gerade etwas, was sie so gefährlich macht. Sie können nicht nur kombinieren, sie können auch, wenn es mal sein muss, gegen einen Gegner, der auf ihrem Niveau ist, dazwischenhauen. Und das kann richtig wehtun. Es ist jetzt nie in Übermaßen unfair. Also so habe ich das eigentlich nie in Erinnerung gehabt. Also sie holen sich die Karten ab, aber es ist jetzt nicht so, dass man holzt, nur damit man holzt. Das sind dann halt immer clevere Fouls und das ist wieder so ein Signal dafür, dass sie eben auf internationalem Niveau einiges dazugelernt haben. Mhm. Eine wirklich gefährliche Mannschaft. Wer Brasilien oder Argentinien jetzt hier vertreten, würde man automatisch sagen, die sind eigentlich Turnierfavorit, deswegen würde ich diesen Titel ohne irgendwelche Bedenken an Chile weiterreichen. Sie sind für mich das kompletteste Team, sowohl was die Erfahrung angeht, was auch die vergangenen Leistungen angeht, als auch den Kader. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja schon mal gegen Chile vor ein paar Jahren gespielt, damals 1-0 mit sehr, sehr viel Glück gewonnen, weil man Manuel Neuer hatte und der nichts reingelassen hat. Also, ich habe sie als Favorit genannt. Ich würde sie sogar als Favorit auf Platz 1 in Gruppe A deklarieren, weil aus den Gründen, die ich ja eben gerade genannt habe, solide, nicht nur ein gutes Team, nicht nur ein ausgeglichenes Team, sondern ein erfahrenes Team, das auch bei solchen Turnieren, wie es jetzt dieses ist, und ich würde den Confed Cup, so gerne man den als Chilene oder als Südamerikaner immer mitnimmt, nochmal als eine Stufe weniger bedeutend als jetzt eben die Copa America einstufen. Ich erwarte sehr viel von Chile. Mindestens das Halbfinale, wenn nicht sogar das Finale, kommt natürlich darauf an, auf wen man dann jetzt trifft. Wenn es Portugal ist, dann kann man schon mal eher sagen, okay, wenn das jetzt daneben geht, dann ist das Spiel um Platz 3 nicht unbedingt eine Enttäuschung. Aber ich sag's mal so und ich formuliere es jetzt mutig. Wahrscheinlich kriege ich dann das Gegenteil in den kommenden Wochen bewiesen. Aber der Weg zum Titel führt nur über Chile.
Also, die sind mitfavorisiert. Australien dagegen natürlich dann eher so um Platz 3 und Platz 4 in dieser Gruppe dann spielend. Die Mannschaft, die ja als Vertreter Asiens in den Cup zieht, in den Confederations Cup, weil sie sich ja vor längerer Zeit schon dem asiatischen Verband angeschlossen haben, um eben einfach mehr Wettbewerbsfähigkeit in ihren Spielen, in ihren Pflichtspielen zu haben, als es in Ozeanien der Fall wäre. Hat sich bei den Australiern aber in den letzten Jahren auch wirklich ausgezahlt, dass sie das gemacht haben.
Ja, regelmäßige WM-Teilnahmen, beim Afrika-Cup gute Leistungen gebracht. Zwar im Finale hat man 2011 noch verloren gegen Japan, aber dann 2015 im eigenen Land verdienter Turniersieg, wirklich durchgehend souverän gespielt. Man hat auf dem Weg ins Finale unter anderem China geschlagen, klingt jetzt nicht so unbedingt, aber die Chinesen kommen auch jetzt mal langsam nach oben. Finale dann Südkorea in der Verlängerung bezwungen, also Australien als Vertreter Asiens, mag ein bisschen komisch klingen, aber sie sind im AFC fest etabliert. Natürlich gab es keine zwei Stunden, nachdem sie die Trophäe in die Höhe gereckt haben, sofort Beschwerden von Seiten einiger AFC-Verbände. Was macht Australien da? Die klauen uns die Titel, die klauen uns die Startplätze. Ja Leute, dann hättet ihr sie nicht reinlassen dürfen. Ich kann die australische Argumentation absolut verstehen. Australien im Gegensatz zu Neuseeland hat nochmal mehr Einwohner, einen größeren, das ist auch eine bessere Liga, dass man da nach Asien gehen muss, wenn man in irgendeiner Form wettbewerbsfähig sein muss. Ja, wie läuft's in der WM-Quali für Australien mit dem aktuellen Team? Durchwachsen. Viele Unentschieden, deswegen ist nicht immer Platz 3 im Moment, der für die Playoffs gegen den anderen Gruppendritten berechtigen würde, also nochmal ein ziemlich langer Weg wäre. Drin, ganz wichtiges Spiel gegen Saudi-Arabien. Vor einer Woche hat man gewonnen mit 3-2 zu Hause, wo man eigentlich ganz gut gesehen hat, was so die Probleme Australiens sind. Sie sind offensiv durchaus vielseitig, zumindest wenn es gegen asiatische Teams geht, aber man hat in der Defensive teilweise zu große Lücken drin. Jetzt gab es am 13. Juni, also am Dienstag, ein Testspiel gegen Brasilien, das man mit 4-0 verloren hat in Melbourne. Und auch das war eine Offenbarung. Man verliert nach 8 Sekunden den Ball, hat danach 20 Sekunden ihn im Netz. Auch ansonsten nach Ecken, was gerade bei Australien und seinen physischen Spielern eigentlich, sollte eigentlich nichts anbrennen, hat man 2 Tore kassiert. Kombinationstechnisch, dass man Australien knacken kann, das ist klar. Das hat man auch in den vergangenen Turnieren immer häufig gesehen. Sie haben ja schon mal gegen Chile gespielt, damals bei der WM 2014, 3-1 verloren damals. War am Ende ein bisschen knapper, als man dachte, da haben sie noch relativ gut mitgehalten gegen Spanien, dann beim 3-0 gab es nicht viel zu holen. Gegen Niederlande dagegen, da hat man mal gezeigt, was Australien kann, wenn sie wirklich dabei sind. Ich habe 2-3 Niederlage. Also sie können teilweise schon einen Schlagabtausch machen, weil sie in der Offensive natürlich mit Tim Cahill und Matthew Leckie, der auch im Nationalteam weitaus besser spielt, was auch für Robbie Cruz gilt, gute Waffen hat, gerade für die Flügel, dass man das Zentrum mit Flanken versorgt. Man hat mit Tomi Juric einen guten zweiten Stürmer, mit Tom Rogic bei Celtic jemanden, der im Mittelfeld für Kreativität sorgt und Fernschüsse reinbringen kann. Massimo Luongo, der vor 2 Jahren beim Asian Cup Spielgestalter im Mittelfeld war. Aaron Moy, der in der Zwischenzeit also eine Art zweiter guter Mittelfeldmann hervorgekommen ist. Wenn überhaupt, muss man sagen, die Probleme Australiens liegen eher in der Defensive. Die Spieler dort verdienen ihr Geld in China, in Norwegen oder auch bei Bristol City in der englischen zweiten Liga. Also das ist jetzt nicht so das hohe Niveau. Und man muss wirklich konstatieren, die offensiven Möglichkeiten von Australien sind besser als die defensiven. Das kann funktionieren, das kann dafür sorgen, dass man Spiele ab sofort 2-3 verliert oder dass wirklich mal jemanden niederkämpft. Das kann natürlich auch wirklich daneben gehen. Im Tor dagegen hat man mit Matthew Ryan, der inzwischen bei Valencia sein Geld verdient, jemanden, der eigentlich gute Leistungen bringt. Mitchell Rangerack von Stuttgart ist eine solide Nummer 2. Natürlich sind beide jetzt auch nicht frei von Fehlern, auch in wichtigen Spielen, aber es ist auf jeden Fall solider Rückhalt in der Mannschaft. Wenn es funktionieren kann, ich würde Australien gar nicht mal zur Not abschreiben, wenn es um Platz 2 geht. Wenn sie sehr, sehr viel Glück haben, das brauchen sie auf jeden Fall, denke ich, und ihre Leistungen gut abrufen, defensive Dichtheit, offensiv das zeigen, was sie können und sich nicht vom Lampenfieber ein bisschen anstecken lassen, denn auch für Australien sind solche großen Turniere noch keine absolute Gewohnheit. Dann kann auch für Australien zumindest die beiden großen Deutschland und Chile in dieser Gruppe ärgern. Wichtig wird natürlich, wie man sich gegen Kamerun präsentiert, denn das ist das Spiel am zweiten Spieltag, wo es darum geht, was läuft nicht. Gegen Deutschland zu Beginn ist das vielleicht noch so ein bisschen offen. Also Fazit meiner Einschätzung, ich denke, Australien wird am Ende Platz 3 belegen. Wichtiger für sie ist jetzt einfach, dass man gerade diese Spiele gegen Deutschland und Chile, denn auch die hat man eher seltener, gut absolviert. Dort zeigt, dass man wettbewerbsfähig ist, auf jeden Fall mithalten kann und dadurch nochmal einen zusätzlichen Schub mitnimmt, damit man in den kommenden WM-Qualifikationsspielen, die man dann hat, in Japan zum Beispiel und zu Hause gegen Thailand, beides ganz, ganz wichtige Begegnungen, die man eigentlich gewinnen sollte, wenn es man nicht den Umweg Relegation gehen will, nochmal einen Schub filmt, damit einige Spieler wie Luongo, die jetzt 2014 noch nicht dabei waren oder noch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen haben, einfach mal gegen solche Teams wie Deutschland unter Wettbewerbsbedingungen Einsätze bekommen, Erfahrung sammeln können, leichtere. Also eine zweigeteilte Mission, wie es eigentlich auch ein bisschen für Neuseeland gilt, gilt auch für Australien, auf diesem Niveau einfach mal die Erfahrung sammeln und mitnehmen, was man kriegen kann. Die Erwartungen sind nicht zu hoch. Das kann natürlich als absolut eine Einladung gesehen werden, dass man dann doch mehr erreicht, als man eigentlich gedacht hätte.
Erfahrung sammeln, das trifft eigentlich auch auf die deutsche Mannschaft zu, denn wenn wir mal auf den Kader schauen, Ginter dabei, Draxler dabei und Mustafi dabei, das sind aber die einzigen aus dem Weltmeisterkader 2014, von daher reist Deutschland natürlich als amtierender Weltmeister an, aber mit einem Kader, für die Spieler, die in diesem Kader stehen, so ein Auftritt auf der großen Bühne ja auch sehr viel Neuland ist, Max.
Korrekt, ja. Es ist natürlich Neuland, auch für Spieler, für Kevin Trapp und so weiter und so fort. Der Unterschied ist halt, diese Spieler kennen die Bundesliga, also es sind Stadien, die wirklich mit 50.000 plus gefüllt sind, gewohnt. Wie sehr das jetzt in Russland gefüllt sein will, das werden wir dann am Samstag im Eröffnungsspiel sehen und in den kommenden Tagen. Also ob das von der Atmosphäre jetzt nicht sogar ein bisschen weniger ist, das weiß man nicht, aber auch für Spieler wie Sandro Wagner, wie Kerim Demirbay, für Timo Werner oder auch Lars Stindl. Okay, Stindl hat jetzt schon mal Champions League gespielt. Gerade für diese jüngeren nachrückenden Spieler, die wir haben, auch für einen Joshua Kimmich, der jetzt schon mal eine Euro absolviert hat, sind natürlich zusätzliche Länderspiele eher was Positives als was Negatives. Ich kann verstehen, wenn einer wie Mesut Özil sagt, das braucht er jetzt nicht unbedingt in seiner Krone drin. Ist klar, ist legitim. Deutschland hat eine Mannschaft gestellt, die wettbewerbsfähig ist. Also wenn man sie jetzt mal mit diesen Kader 99 vergleicht, wo man Spieler wie Ronald Maul dabei hatte, die jetzt auch nicht so schlecht waren. Aber natürlich der heutige Generation nochmal auf einer ganz anderen Stufe ist. Das sind alles ordentliche Spieler, die jetzt diese Erfahrung auf jeden Fall nutzen würden. Für viele wird es das erste Mal sein, dass sie wirklich in der Startelf stehen bei so einem Turnier. Die Gegner sind jetzt auch nicht unbedingt was man mal eben locker leicht wegschubst. Keiner von ihnen, auch nicht Kamerun. Das wird man auch erstmal sich reinfinden müssen und schlagen können. Ich finde es, ehrlich gesagt, je länger ich diesen Kader sehe, und ich hoffe, das wird dann jetzt auch mir nicht ausgetrieben, wenn sie dann wirklich spielen, bin immer mehr zufrieden mit dieser Mannschaft, denn sie ist sehr jung. Ich sehe einige Spieler dabei, die nicht nur Perspektivspieler sind, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass man sie in der Nationalelf sehen wird in ein paar Jahren. Nicht nur solche wie Hector oder auch Kerim Demirbay oder Timo Werner, die jetzt einfach in der A-Nationalmannschaft nicht die Chance bekommen, mal ihr Können unter Beweis zu stellen. Und das ist doch so ein Turnier ideal. Jetzt haben sie mal 3 Spiele unter wirklich guten Wettbewerbsbedingungen gegen anspruchsvolle Gegner, nenne ich sie jetzt mal für sie, wo sie beweisen können, sind wir bereit dazu, in diesen A-Nationalmannschaftskaderkreis um die Heroen Özil, Khedira, Kroos und so weiter mit reinzustoßen. Können wir uns für zukünftige Aufgaben empfehlen? Es ist natürlich ein Ausbildungstrip, aber das heißt nicht, dass diese Mannschaft nichts holen kann. Ich würde sie stärker einschätzen als Kamerun und Australien. Gegen Chile wird es sehr interessant werden, wobei ich da Chile aufgrund der Erfahrung den Vorteil geben würde. Aber im einen Spiel kann natürlich alles passieren. Und wie es dann weitergeht, hängt dann, denke ich, davon ab, welchen Gegner man erwischt und wie gut die Form ist. Also ich denke, da muss man wirklich als deutsche Mannschaft sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wie finden wir jetzt zusammen? Wie läuft das alles? Man hatte zwar schon zwei Spiele gehabt gegen Dänemark und San Marino, aber der Confed Cup ist nochmal eine ganz andere Ebene. Halbfinale für Deutschland bin ich sicher drin und ab da muss man einfach mal schauen. Wenn ich jetzt nochmal zum Abschluss sagen darf, wie meine Favoritenstellung ist, also da würde ich fast schon sagen, Chile, Portugal, Mexiko, Deutschland in dieser Reihenfolge, was natürlich sich ganz schnell ändern kann. Das ist jetzt einfach nur so mal grob. Und der Rest Australien, Russland würde ich dann nochmal ein bisschen als die Mannschaft einschätzen, die ich am ehesten nochmal ins Halbfinale glauben würde, wenn es meine vier Favoriten nicht schaffen. Danach dann Australien und dann so quasi auf einen Level Wundertüte Kamerun und Neuseeland. Ich bin mir zumindest sicher, dass wir jetzt keine Kantersiege bei diesem Turnier sehen werden, dass das enge Geschichten werden, hoffentlich torreich, aber dennoch eng. Ich bin überzeugt davon, dass die Spieler, die jetzt dann in St. Petersburg, in Kasan, in Moskau und in Sochi auf den Rasen stehen, ihr Bestes geben werden, dieses Turnier jetzt nicht als zusätzliche Belastung sehen, sondern einfach als Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln, sich zu präsentieren, ihr Land würdig zu vertreten. Davon bin ich überzeugt. Wenn das so funktioniert und dann auch das Ergebnis stimmt, also dass man jetzt diese Motivation auch in guten Fußball umsetzen kann, wird das, denke ich, ein Turnier sein, was man sich auf jeden Fall gerne anschauen wird. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und ja, einfach mal gucken, wie es so läuft. Ist jetzt ja, wie gesagt, es ist ein Experimentierturnier, das wurde ja auch nie anders behauptet. Jetzt schauen wir mal, wie diese Experimente laufen. Und machen wir es einfach interessanter, ein Experiment zuzusehen, als wenn man vorher schon weiß, wie es ausgeht.
Und wir werden dieses Experiment verfolgen hier auf meinsportradio.de. Im Rahmen der Sportshow natürlich auch die Spiele vom Confed Cup zusammenfassen. Dann auch gerne mit unserem Experten, mit Maximilian Hubert. Vielen Dank, Max, für heute.
Gerne.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.